Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf und mit euch ins Wort Gottes eintauchen darf. Und wir wollen uns heute den dritten Johannesbrief anschauen. Also wir nehmen ein ganzes Bibelbuch durch. Klingt imposant, ist aber das kleinste Buch, was wir im Neuen Testament finden. Der dritte Johannesbrief. Dürft es gerne aufschlagen, aufteppen oder wenn ihr die Bibel auswendig kennt, im Hirn nachblättern. Und ich möchte uns den Predigtext einmal vorlesen aus der Elberfelder Übersetzung. Dritter Johannes. Der Älteste dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an den Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen außer aus der Nation oder aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Ich möchte beten. Herr, wir preisen dich für dein herrliches Wort und ich möchte dich bitten, dass du heute dieses vom Geist inspirierte Wort auch durch deinen Geist aus mir heraus sprechen lässt und durch deinen Geist in unsere Herzen sickern lässt. Es braucht dich, den Anfänger und Vollender, dass wir dein Wort vernehmen und verstehen können. Und deswegen bitte ich dich, dass du dich heute uns allen erbarmst und dich groß machst dadurch. Amen. Der Name Whitfield soll erlöschen, wenn nur der Name Christi genannt und gerühmt wird. Wer am alles in der Welt ist dieser Whitfield? Er war der vielleicht größte, zumindest einer der größten bibeltreuen Prediger des 18. Jahrhunderts. Der Mann war so bedeutsam, dass an seinem Grab Folgendes erzählt wurde. Zitat: Haben wir jemals seit den Aposteln von jemandem gelesen oder gehört, der das Evangelium der Gnade Gottes in einem so weit ausgereiften Gebiet der bewohnten Welt predigte? Haben wir jemals von jemandem gelesen oder gehört, der in der Hand Gottes das gesegnete Werkzeug gewesen ist, der so viele Sünder aus der Finsternis ins Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott gebracht hat? Das sind große Worte und die wurden von niemand anderem gepredigt an der Grabpredigt als von John Wesley. Seinerseits selbst einer der größten Erweckungsprediger dieser Zeit und Hymnenschreiber, bis in die Gegenwart singen wir ja noch auch von ihm. Und doch heißt es über diesen Whitfield, sein Name soll erlöschen. klar, ne, dass die Mitarbeiter Gottes so verachtet werden, dass sie ausgelöscht werden sollen aus der Welt, könnte man meinen. In Wahrheit war die Person, die dieses Wort gesagt hat, Whitfield selbst. Whitfield hat über sich gesagt, mein Name soll erlöschen, damit der Name Christi über alles erhöht dasteht. Warum hat Whitfield eine solche Botschaft geprägt? Wesley erzählt weiter über Whitfield. Der grundlegendste Punkt bei ihm war, dass er Gott alle Ehre gab, über jegliches Gute, was im Menschen auch sein mochte. Im Werk der Errettung erhöhte er Christus so hoch er nur konnte und erniedrigte den Menschen so tief er nur konnte. Sein großer Grundsatz war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft und in ihm kein Verdienst ist. Keiner war ärmer im Geist in meiner Zeit als Whitfield. Keiner sah sich mehr als ein Knecht Allan als er. Keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei eine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen, aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Dieser Mann wollte unbedingt vergessen werden. Mein Name soll erlöschen. Paradoxerweise gibt es Bücher über ihn, werden Bücher geschrieben, Biografien bis in die Gegenwart. Es scheint, als ob Matthäus 23, Vers 12 ganz praktisch in seinem Leben wahr wurde. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. George Whitfield ist nicht in Vergessenheit geraten im Volk Gottes, weil sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes der Rede wert war. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht ist das auch die Botschaft des dritten Johannesbriefes. Wir sollen ein Leben leben, das der Rede wert ist. Oder wir sollten lieben, dass es der Rede wert ist. Und Johannes, der gibt uns hier ein positives Beispiel und nennt es beim Namen Gaius, dem Vorbild der Liebe. Er gibt uns ein negatives Beispiel, Diotrephes, ein Warnzeichen für Selbstsucht. Und er gibt uns ein drittes Beispiel und ruft uns auf, wie Demetrius, Nachahmer des Guten zu sein und uns als Zeugen zu erweisen. Und wir wollen uns das Ganze mal anschauen und die Geschichte dieser drei Personen verfolgen. Der Brief ist geschrieben vom Apostel Johannes. Und es fällt direkt am Anfang auf, wenn wir hineinschauen, dass er sich aber gar nicht Apostel nennt, sondern Ältester. Und es könnte einerseits natürlich auch so das Amt des Ältesten meinen, meint hier aber im Griechischen eigentlich eher sowas wie ein alter Glaubensmann, ein alter Mann, der Alte. Und sein Gedanke da dahinter ist, dass er sich sozusagen hier jemandem wendet als geistlichem Vater. Und er hat eine Botschaft für sein geistliches Kind und das benennt er auch. Und dieser Empfänger, dieses geistliche Kind, der wird Gaius genannt. Und interessant ist hier, dass Johannes über den Gaius etwas Besonderes sagt. Er sagt, Gaius, du bist mein geliebtes Kind im Herrn. Gaius, du bist jemand, den ich von Herzen liebe. Schaut mal, Vers 1. Geliebter Gaius, den ich liebe in Wahrheit. Vers 2. Geliebter, ich wünsche dir. Vers 5. Geliebter, treu tust du. Vers 11. Geliebter, ahme nicht dem nach, sondern dem. Gaius war jemand, der von Herzen geliebt wurde von Johannes. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Johannes schreibt diesen Brief also wirklich aus einer ganz persönlichen Motivation heraus. Hier geht es darum, jemandem etwas mitzugeben, der ihm ganz arg lieb und teuer und kostbar ist. Und wenn er hier so einen Segensgruß ausspricht, dann ist es nicht einfach nur irgendwie so eine Floskel, die man jemand sagt, ja, Gottes Segen, sondern ich glaube, hier kommt ein Zuspruch aus dem Herzen. Ich wünsche dir, dass es dir wohler geht am Leib und im ganzen Leben, so wie deiner Seele. Das impliziert aber auch, dass Johannes sieht, dass in diesem Mann innerlich, in seiner Seele eben schon ein gewisses Wohlergehen ist. Dir geht's gut in deiner Seele. In deinem Herzen ist Christus präsent, Gaius. Da ist etwas los, dieses Feuer Gottes brennt in dir und das ist Wohlergehen. Und daran freue ich mich und ich hoffe und ich wünsche dir, dass das genauso wie Gott dich innerlich zurüstet und zubereitet, dass das auch äußerlich zum Ausdruck kommt. Und das ist das Erste, was wir hier sehen, wenn wir mal in die Verse 3 und 4 reinschauen. Denn ich habe mich sehr gefreut, lieber Gaius, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Johannes hat hier nicht ein Gefühl oder ein Baucheindruck, ah, ich glaube, meinem Gaius geht's gut innerlich oder so, ich spüre da, dass da irgendwas ist, sondern Johannes weiß, dass es seiner Seele gut geht, dass da innerlich dieser Mensch gesund ist, weil die Menschen davon zeugen, die ihm begegnen und die mit diesem Gaius unterwegs sind. Und Johannes sagt, zu mir kamen Leute, Gaius, und die haben bezeugt, was bei dir los ist. Die sind begeistert von dem, wie sie dich erleben. Dein Charakter strahlt aus, dass in deinem Herzen Gesundung geschehen ist. Dein Handeln zeigt, dass du nicht nur die Liebe Christi theoretisch irgendwie gern hast, sondern dass du deinem Heiland und Herrn von Herzen selber nachfolgst. Gaius, ich bin so ermutigt und ich schreibe dir voller Freude und ich hoffe so sehr, dass Gott dich wirklich segnet im ganzen Leben, weil ich sehe, weil ich höre von deinem Glauben. Dass sich wie zeigt, ganz konkret, es wird gesagt, in der Wahrheit. Im Zentrum seines Lebenszeugnisses, seines Liebens, in der Praxis steht dieses Wörtchen Wahrheit, das ist die DNA seines Glaubens. Er wandelt in der Wahrheit. Wir haben gehört, ich habe gehört von deinem Wandel in der Wahrheit. Wandeln ist ein zutiefst praktisches Wort. Das meint nicht einfach nur im Kopf irgendwie bewegen, sondern das heißt im Leben umsetzen. Und was also Johannes sagt ist, du lebst Liebe, weil du Wahrheit glaubst und kennst. Die Wahrheit wirkt sich aus in deinem Leben. In Treue, Demut, Ehrlichkeit, Hingabe, Liebe, all das, was die Menschen eben an dir wahrnehmen. Das nehmen sie an dir wahr, weil die Wahrheit des Wortes Gottes dich in deinem Herzen, in deinem Leben verändert. Seht ihr, dem Johannes geht es nicht darum, genauso wenig wie einem Wesley zuvor, hier irgendeinen Menschenkult zu betreiben und irgendjemanden für quasi Christus zu verkaufen oder sonst was. Er macht hier keinen Götzen aus einem Menschen, aber er hält fest und er freut sich an dem Werk Christi im Herzen dieses Menschen. Und er sieht, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt mit Leib und Leben, wenn ein Mensch die Wahrheit aufsaugt und in Liebe reflektiert, dann ist es etwas, was ganz automatisch Menschen dazu führen wird, darüber begeistert zu sein und vielleicht auch davon zu reden und Zeugnis zu geben. Es gibt ein Ehepaar, die unsere Gemeinde verlassen haben, die nach Amerika gezogen sind, ein altes Senioren-Ehepaar. Die sind nach Deutschland eigentlich nur gekommen, weil die quasi so ein Gemeindegründungsprojekt in München begleiten wollten, ein anderes als unseres. Die sind dann bei uns gelandet und die haben eigentlich einfach nur praktisch gelebt. Und noch heute hört man die Namen von ihnen, Tim und Laurie, begeisternd wird von ihnen geredet. Ah, wir vermissen sie so sehr. Und jeder weiß, egal wo sie da jetzt in Amerika sind, sie sind ein Segen für die Gemeinde vor Ort, weil die Wahrheit des Evangeliums sie zum Menschen der Liebe gemacht hat. Und andere sehen das und andere reden davon. Wie sieht es bei dir aus? Wenn Menschen über dich sprechen, was sagen sie da? Was kommt ihnen in den Sinn, wenn dein Name erwähnt wird? Denken Menschen an jemanden, der sich durch sein Leben in Liebe und Wahrheit auszeichnet, der einfach dafür bekannt ist? Oder wie denken sie über dich? Wir sehen hier das gleiche Paradox wie bei Whitfield, das ist auch bei Gaius. Es ist ein Mensch, der in keiner Zeile hier irgendwie versucht hat, sich selbst groß zu machen. Das ist einfach jemand, der als Christ gelebt hat, der Jesus nachgefolgt ist und der Menschen geliebt hat und sich das zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und ganz automatisch war sein Leben für den Apostel Johannes der Rede wert. Das Ganze wird aber noch konkreter, praktischer. Diese Wahrheit, die er gelebt hat, in der er gewandelt ist, die hat sich ganz konkret in der Nächstenliebe für andere gezeigt, ja sogar für Fremde. Schaut mal, was wir hier in den Versen 5 und 6 sehen. Geliebter, treu tust du, was du irgend an den Brüdern, und zwar an den Fremden tust. Was du tust, das nenne ich Treue. Es ist das Richtige. Gaius hat sich ausgezeichnet als jemand, der den Glaubensgeschwistern gedient hat. Und das heißt hier ganz konkret Fremden. Nicht den Leuten aus der heimischen Gemeinde, mit denen man so gut befreundet ist, sondern irgendwelchen Dienern Gottes, die auf Reisen waren, die man nicht so genau kannte, die vielleicht nicht aus dem gleichen Stall waren und nicht direkt nach der gleichen Theologie und nach allem so gerochen haben, wie man sich das vorstellt. Aber Menschen, die den gleichen Christus verehren. Und egal, wo sie herkommen, egal welcher kulturelle Background, wie auch immer, Gaius hat sich dazu verpflichtet gefühlt, solchen Menschen in Liebe zu begegnen und ihnen zu dienen. Und Johannes sagt, und treu tust du, wenn du das tust. Seht ihr, Jesus hat seiner Gemeinde, hat seinen Aposteln letzten Mal deutlich gemacht, dass sie in dieser Welt gehasst werden, wie er gehasst wurde. Über nichts kannst du dir klarer sein, wenn du ein Christus-Nachfolger bist, als darüber, dass die Welt dich hasst, weil sie ihn zuerst gehasst hat. Das ist die Kernbotschaft, die er hat. Die Welt hasst euch, wie sie mich gehasst hat. Und darum will ich von euch eines: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe und jetzt bis in den Tod lieben werde. Die große Aufforderung vor dem letzten Mal, kapitelweise in Johannes, an seine Jünger ist immer und immer wieder, dass er zu seinen Jüngern sagt, liebt einander, bleibt in der Liebe, hart aus in der Liebe. Und für den Apostel Johannes war das so eindrucksvoll, was er da erlebt hat, so maßgebend für sein ganzes Leben und seinen Dienst, dass er als alter Mann Briefe schreibt an vermutlich junge Männer, ich weiß nicht, wie alt Gaius war, ist ja auch völlig egal, und keine andere Botschaft hat als die, die er gehört hat, als sozusagen sein großer Dienst als Apostel mit dem Abgang Jesu Fahrt genommen hat. Die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, die Christenheit zeichnet sich aus durch etwas, was wir im Neuen Testament Einheit des Geistes und Band der Liebe bezeichnet finden. Lieben wir einander? Ist es unsere Ausrichtung, Fremde zu lieben? Wenn Menschen hierher kommen, in eure Gemeinde hinein, ist das Erste, was sie wahrnehmen, ich werde einfach mit Liebe aufgenommen. Man begegnet mir wirklich so, wie Jesus Menschen begegnet ist. Das ist nämlich, was hier der Rede wert ist. Und es ist etwas, was wir zu tun schuldig sind. Treu tust du, heißt es hier. Es geht nicht um einen Bonus, den Gaius macht, sondern treu tust du. Es ist das Normalste von der Welt, als Knecht Jesu, dass du danach strebst, ein hingegebenes Leben der Liebe für andere zu leben. Von einem Verwalter wird nichts anderes verlangt, sagt Paulus, als dass er treu ist in dem, was er tut. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Gaius dessen wirklich eigentlich verpflichtet war, dass es christliche Pflicht ist, so zu handeln, denn exakt das lesen wir weiter, wenn wir hier in die Verse 7 und 8 schauen. Denn diese Leute sind für den Namen Christi ausgegangen und sie nehmen nirgendwo etwas von den Heiden an. Deshalb, wir sind nun schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wir sind es schuldig, dass wir einander lieben und uns hingeben und sogar hier dem Fremden dienen, dem Reich Gottes dienen, weil sie Christi Auftrag wahrnehmen und wir, wenn wir Mitarbeiter im Reich Gottes sein wollen, dementsprechend auch unseren Part wahrnehmen müssen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ein Bild, das ein Missionar geprägt hat, und das finde ich wirklich sehr gut und hilfreich zu diesem ganzen Thema, ist dieses Bild der Bergrettung, wo es eben so ist, dass es einige gibt, die sich herablassen in die Schlucht, um den Menschen zu bergen, aber es braucht gleichzeitig auch irgendwie oben jemand, der den Helikopter hält oder vielleicht in alten Zeiten das Seil hält. Und egal wer du bist, ob du der bist, der runtergeht, sich herablässt zu den Menschen, oder ob du der bist, der den trägt, der sich herablässt, ein jeder, der wirklich mitarbeitet, der wird Spuren an seinen Händen haben. Das wird sichtbar werden. Und für diejenigen, die sich nicht herabbegegnen in die Tiefen, herabbegeben, ist meine Frage, inwieweit siehst du aber dann dein Leben und die Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, als etwas, das diesem gleichen Ziel dient? Es blutet mir manchmal das Herz, wenn ich erlebe oder sehe, wie arm oder ärmlich und unumsorgt Missionare oft sind und in Gemeinden dann Vorträge halten, wo wohlsituierte Menschen leben, die ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit und ihr ganzes Geld nur dafür letztendlich eigentlich ausrichten und investieren, wie es ihnen gefällt. Und was dann noch irgendwie übrig ist, das gibt man dann vielleicht in die Gemeindekasse oder dem Missionar. Aber die Frage, die ich stelle, ist, hast du schon mal auch geliebt mit deinen Ressourcen und dich investiert in jemanden Fremden oder gegeben, ob es jetzt ein offenes Haus ist, ob es Zeit, Kraft, Geld, Liebe, Interesse, was auch immer ist. Hast du es dich schon einmal kosten lassen zu lieben? Johannes macht hier deutlich, das ist das Wesen des christlichen Glaubens, dass wir Christus nachfolgen in allem. Und das bedeutet, dass wir Gottes Reich an erste Stelle haben, die Verkündigung des Evangeliums, dass Menschen erreicht werden. Und das bedeutet, dass ich mein Leben investiere im Ausbau des Reiches Gottes, indem ich gastfreundlich bin, indem ich mich für Menschen interessiere, indem ich meine Ressourcen investiere und die Geschwister überall segnend aufnehme. Das ist dieses wundervolle Beispiel Gaius, das uns hier dargestellt wird. Und Johannes sagt, ich freue mich daran, ich schreibe dir diesen Brief, ich bete zu Gott und hoffe, dass er dich weiter reichlich segnet. Und von dieser Person springt er aber jetzt ziemlich stark zu einer anderen Person. Schaut mal in Vers 9 und 10, von wem er hier redet. Da gibt es einen zweiten Mann und der heißt Diotrephes. Und von Diotrephes heißt es, ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht nur nicht an, sondern wehrt auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Versammlung heraus. Vermutlich war dieser Diotrephes aus der gleichen Gemeinde wie Gaius und vielleicht sogar in geistlicher Verantwortung. Es war zumindest jemand, der irgendwie so wichtig und so bedeutsam war, dass er der Botschaft eines Apostels in dieser Ortsgemeinde wehren konnte und so viel Einfluss auf die Menschen hatte, dass sie sich eingeschüchtert gefühlt haben und dann auch gesagt haben, okay, also wir hören nicht, was Johannes will und wir nehmen auch nicht diese komischen Missionarsleute da auf und kümmern uns nicht um die. Das war also ein mächtiger Mann dort. Und was dieser Mann getrieben hat, würden wir heute geistliche Manipulation nennen. Er hat sich versucht, im Reich Gottes an eine Position zu manövrieren, wo er Einfluss und Macht hat, aber sein Ziel und das Ergebnis seiner Macht ist nicht die Förderung des Reiches Gottes, sondern eigentlich die Zerstörung dieses Reiches. Er war geistlich manipulativ. Was heißt es konkret? Was sind denn hier diese negativen Dinge, die ein Diotrephes getan hat? Schaut mal, das Erste ist, wir lesen, Diotrephes ist jemand, der gerne unter ihnen der Erste sein will. Die geistliche Diagnose von Diotrephes, die Johannes hier stellt, ist folgendes. Er ist selbstsüchtig. Dem Mann geht es in der Gemeinde um nichts anderes, als dass sein Name irgendwo präsent ist. Dass sein Einfluss maßgebend ist, dass es um ihn geht. Ihm geht es nicht darum, Menschen zu lieben, wie Christus geliebt hat, sondern ihm geht es darum, dass die Menschen ihn lieben und ihn umsorgen. Er will gerne unter ihnen der Erste sein. Und hat nicht Jesus uns gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein? Hat er nicht gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein? Seht ihr dieses Negativbeispiel, dieses negative Leben des Gaius? Das kommt ebenfalls aus dem Inneren heraus, aus einem Herzen, das nicht an Christus hängt, sondern an sich selbst. In gewisser Maßen könnte man sagen, ist er ein kleiner Antichrist dort in seiner Ortsgemeinde. Zweitens, Diotrephes lehnt Autorität ab. Vers 9, er nimmt uns nicht an. Und Vers 10, mit bösen Worten schwatzt er gegen uns. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nicht einfach nur irgendwie zwischenmenschlich nicht so funkt zwischen Johannes und Diotrephes, sondern da geht es darum, dass sich einer erdreistet, den direkten Gesandten Christi abzulehnen, das Wort Gottes abzulehnen. Er lehnt Autorität ab. Ein solches Herz, das nicht der Rede wert ist, das zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es sich selbst an erste Stelle stellt, sondern es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es keine Lust hat, sich Gott zu unterstellen. Es ist das Gegenteil von demütig, es ist stolz und hochmütig und deshalb rebellisch bis hin sogar gegen diejenigen, die Gott als Autorität eingesetzt hat. Jetzt weiß ich, dass heute keine Apostel mehr hier rumlaufen, aber in gewisser Hinsicht sagt uns das Wort Gottes auch das Gleiche über Älteste. Paulus sagt zu Timotheus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, sei denn aus dem Mund zweier oder dreier Zeugen, aber wenn es wirklich berechtigte Probleme mit dem Ältesten gibt, dann müssen die auch öffentlich hier zurechtgestutzt werden. Die sündigen, weise vor allen zurecht. Aber der Punkt ist der hier sagt, es gibt Leute, die haben eine Verantwortung vor Gott gekriegt und die werden eines Tages sich vor Gott dafür verantworten müssen. Und glaubt mir, jeder Mann Gottes, der eine Leitungsfunktion in der Gemeinde hat, der das ernst nimmt, der tut es mit Furcht und Zittern. Der weiß, dass er keine Ausreden haben wird vor Gott. Aber einem solchen Menschen kann man es auch wirklich schwer machen als Volk Gottes, wenn man permanent an ihm rumnörgelt, wenn man permanent meint, man muss sein eigenes Ding machen, wenn man permanent versucht, sich zu widersetzen und hochmütig sich nicht unterordnet, sondern versucht, das alles umzulenken. Ich glaube, die Wurzel von dem, was Diotrephes da getan hat, das kann nicht nur gegen den Apostel geschehen, das kann auch in der Gemeinde geschehen. Und von daher ist auch die Frage hier ganz konkret an euch, an jeden Einzelnen: Bist du jemand, der auch bereit ist, sich demütig einzufügen und unterzuordnen und auch dich vielleicht manchen Dingen zu fügen, wo du sagst, die würde ich anders tun? Ich sage hier nicht, dass du Irrlehre vertreten sollst oder Sünde tolerieren sollst. Wie gesagt, wenn es da klare Zeugen dafür gibt, dann tut euch zusammen und dann macht es auch öffentlich. Aber so viel von dem, was ich, wenn ich ehrlich sagen darf, jetzt in meinen 11 Jahren Pastorendienst erlebt habe, war unnötig. Und die Realität ist, dass die meisten Gemeindeleiter nicht, gut schwäbisch, den Bettelnor schmeißen, weil, keine Ahnung, sie irgendwie einen besseren Job in der Welt finden oder so, sondern die allermeisten scheiden aus wegen so einer Art geistlichen Burnout, wegen Frustration, wegen Enttäuschung. Ich glaube, die größte Gefahr für einen Gemeindeleiter ist nicht Stolz, das ist eine große Gefahr, aber ist Entmutigung. Diotrephes war einer, der es Gaius und anderen schwer gemacht hat. Und das Dritte ist, Diotrephes, sein Handeln war nicht für andere bestimmt, sondern es war selbstsüchtig für sich selbst. Er nimmt die Brüder nicht an. Johannes hat uns hier gesagt, dass es nicht um irgendwelche Leute geht, sondern das sind Leute, die Jesus dienen. Und stellt euch das vor, die tingeln da rum von Stadt zu Stadt, nehmen nichts von den Heiden an, weil sie ein Zeugnis sein wollen, haben ein beschwerliches und ein hartes Leben. Ihr könnt die Apostelgeschichte dazu lesen, wie es in Paulus so ging. Und dann denkst du eigentlich, nach so einem harten Arbeitstag für das Reich Gottes, kommst du irgendwann mal an so einem Haus vorbei, wo so ein Fisch an der Wand irgendwie gemalt ist, denkst dich, Halleluja, hier gibt es eine kleine Gemeinde. Und sie kommen in diese Gemeinde rein und das Mindeste, sagt der Jesus, ist, dass man einen dieser Geringen ein Glas Wasser reicht, gell? Und statt ein Glas Wasser gibt es gleich mal einen Tritt raus, ausgekehrt. Was machst du hier? Jetzt ist gerade keine Gottesdienstzeit. Also für jemanden wie dich haben wir keine Zeit. Also ich muss schauen, dass ich mein Geld für mich selber zusammenhalte. Das ist die Reaktion, die da gekriegt haben von dem Diotrephes. Menschen, die für den Namen Jesu ausgegangen sind. Und die Antwort ist, sie werden nicht angenommen. Zu erwarten von Menschen wäre, von echten Jesus-Nachfolgern, dass sie die nicht nur aufnehmen und ihnen ein Glas Wasser hinstellen, sondern gleich mal wie Abraham Lamm schlachten und einen Rosinenkuchen bereitstellen oder was auch immer es in Tübingen gibt. Zu erwarten wäre, dass man ohne zu fragen schon mal irgendwie zwinkernd der Frau deutlich macht, mach schon mal das Gästebett bereit, damit die sich erstmal hinlegen und ausruhen können. Aber hier heißt es, er nimmt die Brüder nicht an. Es ist jemand, der nennt sich Christ, es ist jemand, der hat eine verantwortungsvolle Position in der Gemeinde, es ist jemand, der wahrscheinlich lehrt, sonst hätte er nicht diese Autorität, dass er Leuten auch ins Leben reden könnte, sogar über den Johannes hinweg. Der macht all diesen Kram, aber in Wahrheit ist er kein Diener Jesu, sondern eigentlich ein Diener des Teufels. Es ist einer von denen, über die Paulus in Philipper 3, 18 und 19 sagt, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, mit Weinen, sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr eigener Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind auf das Irdische gesinnt. Diotrephes verehrte nicht Christus, sondern seinen Bauch und seinen Stolz und sein Ego. Und Paulus sagt, er ist ein Feind des Kreuzes. Und das Letzte, was wir hier eben sehen, ist, dieser Charakter zeigt sich eben daran, nicht nur, dass er sich selbst dient, sondern dass er versucht, auch sein Umfeld so zu manipulieren, dass es ihm und seinen Zielen dient oder zumindest mal ihn bestätigt. Nicht nur, dass er die Brüder nicht aufgenommen hat, er wehrt auch denen, die es tun wollen, die diesen Liebesdienst Christi tun wollen und stößt sie aus der Versammlung heraus. Er schmeißt Menschen aus der Gemeinde heraus, die das Richtige tun. Welche Art von Mensch sind wir? Und wonach streben wir? Leben wir Diotrephes-mäßig und es ist uns egal? Oder hören wir diese Gegenüberstellung dieser zwei Personen und sagen uns, wahrscheinlich bin ich sehr fern von Gaius, aber Herr, bitte mach mich zu einem Vorbild für die Gemeinde, wie es Gaius war. Mach mich zu jemandem, von dem Geschwister sagen, den habe ich von Herzen lieb und den empfehle ich euch. Das Ganze führt zu einer dritten Person und zu einem dritten Punkt, die letzten Verse, wo Johannes das nochmal ganz praktisch ins Leben spricht. Nach diesem positiven Beispiel und diesem negativen, warnenden Beispiel kommt er jetzt zu einem dritten Punkt und er macht deutlich, das Ganze ist nicht ein einmaliges Werk, sondern eine Lebensaufgabe und strebe weiter danach. Schau mal Vers 11. Geliebter Gaius, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Johannes, der gerade so hoch über Gaius gesprochen hat, ihn empfohlen hat, ihm gegenübergestellt hat gegen einen Anti-Gaius in Diotrephes, er kommt jetzt hier zur einzigen Aufforderung im Brief, zum einzigen Imperativ. Und schau mal, was er ihm sagt. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Das hat der Gaius bestimmt noch nicht gewusst, gell? Das hat er sehr offensichtlich gewusst, weil er es gelebt hat. Aber Johannes sagt hier einem Christus-Nachfolger, folg weiter nach, liebe noch mehr, halte dich noch weiter fern vom Bösen. Einem Christus-Nachfolger muss immer wieder die gleiche Botschaft gepredigt werden bis ins Lebensende. Wir haben keine neue Botschaft. Ich höre seit Jahren selbst immer das Gleiche und muss immer wieder an die gleichen Wahrheiten erinnert werden, damit ich, wenn ich mal wieder ein bisschen lax werde, Antrieb finde, dass ich, wenn ich vielleicht die wichtigen Dinge aus dem Blick verliere, wieder mich darauf fokussiere. Johannes ermutigt diesen Menschen, der sich schon so vorbildlich zeigt, indem er sagt, und jetzt bleib weiter dran, lauf weiter, mach weiter, ahme nicht das Böse nach, sondern weiter das Gute. Folge dem, was gut ist, schau auf das, was gut ist, denn das wird dein Leben prägen. Ich glaube, implizit ist hier ein geistliches Prinzip, das uns die Bibel sehr oft an verschiedenen Stellen zeigt, dass das, was dir vor Augen steht, es wird dich prägen und es wird dich verändern und dein Leben ausrichten. Und wenn Christus dir vor Augen steht, der war nicht nur gut, sondern er ist das Gute in Person, wenn Jesus dir vor Augen steht, dann richtet es dein Leben aus auf eine Art, die Christus gefällig ist. Es gibt übrigens auch das Negativbeispiel. Das Interessanteste ist vielleicht Israel. Israel wird charakterisiert im Alten Testament mit diesem Wort halsstarrig. Gell? Das ist so ein Wort. Was heißt halsstarrig? Das ist eigentlich ein Wort, das man gebraucht, um einen sturen Ochsen zu beschreiben, der rebellisch ist und dem Bauern nicht nachfolgt oder wie auch immer den Karren nicht ziehen will, den er ziehen soll. Und dieses Charakteristikum wird diesem Volk zugesprochen, das was nochmal angebetet hat an der Wüste? Ein Ochsen, ein goldenes Kalb. Man könnte sagen, du wirst zu dem, was du anbetest oder was du anschaust. Eben deshalb sagt uns auch der Hebräerbrief, schaut auf den Anfänger und Vollender eures Glaubens, Jesus Christus, damit ihr nicht nur frei von der Sünde, sondern von allen Schlingen der Nichtigkeiten euren Lauf vollendet. Es ist im Blick auf Jesus, dass unser Leben eine Veränderung findet, die Jesus gefällt. Sei ein Nachahmer des Guten. Also auch du, ich kenne dich nicht, ich weiß, ich habe heute hier eine sehr straighte Botschaft, die euch dazu auffordert, in allem nach Liebe und Wahrheit zu streben und unbedingt nicht so wie Diotrephes zu sein. Aber es ist eben genau das, was jeder Christ hören muss. Ahme dem Guten nach. Paulus bringt hier sogar noch mal ein Beispiel. Auch Gaius, der selbst ein Vorbild ist, der kriegt jetzt hier ein Vorbild. Er sagt, schau auf die Demetrius. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst, aber auch wir geben ihm Zeugnis. Es ist nicht so klar, wer Demetrius ist, aber es ist wahrscheinlich, dass er der Bote ist, der sozusagen die Briefe von Johannes zu Gaius geschickt hat, von Gemeinde zu Gemeinde. Und er ist jemand, der wurde von Gaius ausgesandt mit diesem guten Zeugnis und er ist bei Johannes angekommen und Johannes sagt, jupp, das deckt sich mit meinem Wort, das ist ein Bibelmensch, das ist ein Jesusmensch und er schickt ihn zurück und sagt ihm, Gaius, Demetrius, du hast nicht so hoch von ihm geredet, auch wir geben ihm Zeugnis. Ihm ist Zeugnis gegeben worden von allen, von denen wir bisher gehört haben und wir bestätigen es auch. Das ist ein richtig guter Mann Gottes. Der ist Christus ähnlich. Und hier kommt eben wieder das zur Geltung, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn es dein Herzenswunsch ist, Jesus kennenzulernen und wie Jesus zu werden, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass das wahre Volk Gottes das sehen wird. Du wirst nicht ungesehen sein. Die Menschen werden dich sehen. Wenn du dich zurücknimmst und nicht an erste Stelle stellst, wie ein Diotrephes, sondern demütig wie ein Demetrius, einfach nur Jesus nachfolgst und das tust, was Jesus von dir will, du darfst dir sicher sein, das wahre Volk Gottes wird es sehen und wird dir Zeugnis geben. Und es wird auffallen und es wird etwas sein, worüber Menschen sprechen. Und hier sehen wir, Johannes sagt, ich gebe Zeugnis von Demetrius. Und nicht nur ich, sondern wir alle, weil er dem entspricht, was das Wort der Wahrheit uns über Nachfolger sagt. Was dieser Brief hier also macht, ist, er zeichnet uns dieses Paradox auf der Demut. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht. Wer sich erhöht, der wird erniedrigt. Das ist übrigens exakt das Gleiche, was im Buch Ruth steht. Da gibt es diesen Typen, der eigentlich diese Ruth heiraten soll. Weiß einer, wie der heißt? Ja, keiner weiß. Nein, Boas heiratet sie. Boas ist erst der Zweite in der Linie. Da gibt es diesen anderen Typ, der es eigentlich zuerst tun soll, mit dem Boas das erstmal abklären muss. Der wird genannt Ploni Almoni im Hebräischen, das heißt der so und so im Deutschen. Sein Name ist in Vergessenheit geraten, weil er nicht diesen Liebesdienst getan hat. Er ist so irrelevant, er wurde bewusst sogar rausgestrichen, so und so genannt. Aber von Boas wissen wir noch heute, dass er dieser Mann Gottes ist, der sich dieser heidnischen Frau angenommen hat und dann zum Stammvater des Messias selbst wurde. Ich will das Ganze enden hier mit einem Blick auf das, was zentral ist. Vielleicht hörst du das jetzt alles und du denkst dir, ja, ich sehe, ich soll lieben und ich soll in der Wahrheit wandeln und ich soll nicht dem Bösen nacheifern, sondern dem Guten. Sehe ich alles, aber jetzt schaue ich in mein Leben und ich denke mir, da ist so viel Potenzial verschwendet. Da ist vielleicht auch so viel, wo ich sagen muss, das ist böse. Das ist ziemlich diotrephisch. Das ist so nicht Gaius-mäßig. Und was mache ich jetzt? Und als guter Christ kann ich dir nur eine Antwort geben. Schau auf das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der Startpunkt, das ist die Wegbegleitung und das ist das Ziel für alles im Reich Gottes. Und ich möchte es aus einem anderen Brief euch dazu vorlesen. Das dürft ihr gerne mit aufschlagen. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Petrus schreibt, hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Der, der keine Sünde tat, noch trug, in seinem Mund gefunden wurde, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen hat, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid, denn ihr gingt alle in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Petrus hatte wie Johannes eine Botschaft der Nachfolge. Folgt dem Beispiel Jesu. Johannes sagt, folgt dem Beispiel Jesu der Liebe. Petrus sagt, folgt dem Beispiel Jesu des Leidens. Und während er diese Aufforderung gibt, macht er etwas ganz Geschicktes. Er sagt, schau dabei auf das Evangelium. Ist es nicht so, dass Christus deine Sünden, deine Unfähigkeit, deine Lieblosigkeit, deine Furcht, deine Faulheit, das alles auf sich genommen hat ans Kreuz? Und ist es nicht der, der gekommen ist, um die verirrten Schafe zu sammeln? Wart auch nicht ihr einst Schafe, die in die Irre gegangen sind, aber jetzt zurückgekehrt sind zu dem guten Hirten und Aufseher eurer Seelen? Wir leben in der Liebe, indem wir aus der Liebe Jesu leben und Jesus nachfolgen. Er ist unser Vorbild, er ist unsere Motivation und er ist unsere Kraftquelle, wenn immer wir hinfallen, scheitern und sehen, dass wir dem nicht entsprechen. Der Brief endet mit Grußworten und dem Wunsch, sich auch nochmal persönlich zu sehen. Ich hätte noch so viel mehr zu sagen, lieber Gaius, von Angesicht zu Angesicht möchte ich aber viel lieber mit dir reden. Ich möchte dir Grüße mitgeben, grüße die Freunde bei dir vor Ort, grüße sie im Namen Jesu. Der Brief endet letztendlich eigentlich mit einer ganz praktischen Aufgabe für uns alle. Liebe kann nur gelebt werden, wo man sich wirklich begegnet. Und deswegen ist es wichtig als Gemeinde, dass wir Möglichkeiten schaffen, wo wir zusammenkommen, um persönlich miteinander uns zu begegnen und gemeinsam Christus. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid eine kleine Gemeinde, relativ unbedeutend wahrscheinlich für die Stadt Tübingen im Großen und Ganzen, wenn man das sieht. Aber wenn ihr eine Gemeinde seid, die das Wort der Wahrheit in ihrem Zentrum hält und es als ihr tagtägliches To-Do und Wesen versteht, dieses Wahrheit in Liebe auszuleben, dann wird das ein Zeugnis abgeben, das für irgendwelche Menschen hier in Tübingen der Rede wert ist. Amen.